und herzlich willkommen zum Biochar-Podcast. Mein Name ist Elisabeth Ziss und ich bin Teil des Biochar-Net2U2-Teams, gemeinsam mit Anna Wawra und Rebecca Hutnovetny als Projektleiterin. Biochar-Net2U2 ist ein vom FWF gefördertes Wissenschaftskommunikationsprojekt, welches am Institut für Bodenkunde an der Universität für Bodenkultur in Wien durchgeführt wurde. Mit diesem Projekt waren wir auf verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen mit einem Informationsstand unterwegs und haben über Biochar, auf Deutsch Biokohle bzw. Pflanzenkohle, informiert. Das Ziel dabei war, die wichtige Rolle, die der Boden und die Landwirtschaft für den globalen Klimawandel innehaben, einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Zusätzlich haben wir bei diesen Veranstaltungen die Öffentlichkeit dazu eingeladen, mit uns gemeinsam zu forschen und bei sich zu Hause ein kleines Experiment, sozusagen einen Topfversuch mit Biokohle, also Pflanzenkohle und Bohnen, durchzuführen. Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer haben anschließend Proben von ihren Pflanzen zu uns ins Labor geschickt und wir haben dann die Proben analysiert und ausgewertet. Dieses Jahr im Oktober haben wir dann bereits den zweiten Big Biochar Day in die Gartentulln organisiert. Das ist sozusagen eine Biokohletagung, bei der wir dann alle Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmer sowie die breite Öffentlichkeit, Stakeholder, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen haben und unsere Ergebnisse dann dort präsentiert haben. Zusätzlich gab es immer viele spannende Vorträge und Posterpräsentationen rund um das Thema Pflanzenkohle. Und zum Schluss haben wir dann auch noch im Garten mit unserem Biokohleofen gemeinsam gegrillt. Es war jedes Mal außerordentlich spannend und interessant. Außerdem gab es auch immer einen Workshop bei diesen Tagungen und dieses Jahr haben wir im Zuge dieses Workshops Fragen zum Thema Pflanzenkohle gesammelt, um daraus einen Podcast zu produzieren. Einige Vortragende haben sich bereit erklärt, diese Fragen zu beantworten und wir haben die Interviews gleich vor Ort aufgenommen. Bevor wir zum ersten Interview des Biochar Days kommen, möchte ich hier an dieser Stelle ein Interview mit Gerhard Zoyer einfügen, welches nach dem Biochar Day aufgenommen wurde. Gerhard Zoyer ist Senior Scientist am AIT, aber auch an der Universität für Bodenkultur in Wien tätig. Und er hat dieses, wie auch bereits schon letztes Jahr, mit seinem Fachwissen unseren Biochar Day bereichert. Gerhard, für all diejenigen, die vielleicht bis jetzt noch nie etwas über Pflanzenkohle gehört haben, kannst du uns in ein paar Sätzen erklären, was Pflanzenkohle eigentlich ist?
Das Wort Pflanzenkohle ist ja fast schon selbsterklärend. Es besteht aus Pflanzen, die verkohlt worden sind. Wir kennen das ja eigentlich sehr gut unter dem Begriff Holzkohle auch. Allerdings ist Holzkohle einfach nur eine spezielle Art der Pflanzenkohle. Eine, die aus Holz hergestellt worden ist. Wenn man also Holz verkohlt, dann entsteht eben Holzkohle. Wenn man andere Pflanzenmaterialien verkohlt, entstehen halt andere Arten von Pflanzenkohle. Es gibt aber schon noch einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen der allgemeinen Pflanzenkohle und der Holzkohle. Es geht ja darum, wie man sie verwendet. Die Holzkohle wird immer dafür hergestellt, dass man sie thermisch verwendet. Grillkohle ist ja allen ein Begriff. Also man möchte sie verheizen, man möchte eben damit Wärme erzeugen. Bei der Pflanzenkohle geht es vielmehr um eine Anwendung im Boden, für industrielle Zwecke, andere technische Einsatzgebiete dann. Also Pflanzenkohle wird für viele verschiedene Sachen, aber nicht zum Verheizen verwendet.
Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Wie bist du zum Thema Biokohle, also Pflanzenkohle, gekommen und wie lange forschst du schon zu diesem Thema?
Das Thema Pflanzenkohle beschäftigt mich so etwa rund 10 Jahre. Und in meinen Projekten davor ist eigentlich immer wieder es bei mir schon um die Auswirkung des Klimawandels und von Umweltauswirkungen auf Pflanzen und auf Böden gegangen. Als nun mit der Pflanzenkohle eine Strategie der Bodenbewirtschaftung entstanden ist, mit der man aktiv etwas gegen den CO2-Anstieg in der Atmosphäre machen kann, weil eben der Kohlenstoff, der in der Pflanzenkohle gebunden ist, langfristig im Boden bleibt, ist das damit für mich eine ideale Weiterentwicklung gewesen, hier auch die Auswirkungen einer Technologie zu untersuchen, die eben selber aktiv gegen den Klimawandel arbeitet, aber die sonst auch ein paar Benefits eben für den Landwirt eben mit beinhaltet. Da es aber wie bei allen Umweltauswirkungen man eigentlich nie einzelne Aspekte als einzigen Faktor betrachten darf, der auf Pflanze oder Boden wirkt, sondern man immer die Wechselwirkung verschiedener Faktoren miteinander mit berücksichtigen muss, ist das ja auch bei der Pflanzenkohle so. Auch da muss man mit berücksichtigen, wie stehen die Wechselwirkungen mit den jeweiligen Standortbedingungen, mit der Pflanze, mit den Klimabedingungen, wie wirkt sich das eben dann am jeweiligen Standort gerade aus. Und diese Vielzahl dieser Wechselwirkungen, die man erst untersuchen muss, ist eigentlich ein sehr breites Forschungsfeld, inklusive der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dann. Und auf diesem breiten Forschungsfeld bin ich noch immer dabei, meine Spuren zu hinterlassen.
Das erste Interview, das Sie hören, wurde mit Bruno Glaser geführt. Er ist Professor an der Universität Halle und Autor und Co-Autor von über 100 wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Bodengeobiochemie. Und er hat zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt. Er gilt als Pionier der Erforschung von Terra Preta und Pflanzenkohle. Deshalb war es für uns eine außerordentliche Ehre, dass er sich Zeit genommen hat, bei unserer Biokohletagung den Keynote-Vortrag zu halten. Doch jetzt zum Interview.
Sehr geehrter Herr Glaser, mich würde brennend interessieren, welche Rohstoffe sehen Sie potenziell am geeignetsten für Pflanzenkohlen?
Also zunächst müssen die natürlich nährstoffarm sein, also alles, was holzig ist, und es sollte, wenn möglich, auch keine konkurrierende Nutzung vorhanden sein. Also holzige Abfälle, Grünschnitt, invasive Pflanzen vielleicht, die Kategorie.
Sehen Sie auch großes Potenzial im Bereich der feuchten Biomassen, à la Gras oder biologische Reststoffe? Bei uns heißt man diese Biotonne.
Gras und Biotonne finde ich eigentlich zu schade, um Kohle draus zu machen, weil die sind eigentlich dafür zu nährstoffreich. Die würde ich eher kompostieren. Wo man dran denken kann, ist eventuell noch gepresste, getrocknete Gärreste, weil die sind auch ligninreich.
In Bezug auf den Bodeneinsatz, welche Wunschparameter würden Sie sich vorstellen können für Ihre perfekte Holzkohle?
Ja, das H2C-Verhältnis muss kleiner 0,7 sein, damit es überhaupt Kohle ist, also damit wir das überhaupt als Pflanzenkohle definieren. Und dann sollte natürlich je nach Anwendung, also wenn ich Kohlenstoff im Boden binden möchte, möglichst lang, dann muss das H2C-Verhältnis möglichst klein sein. Wenn ich aber irgendwelche Funktionen haben möchte, wie Nährstoffspeicherung, Absorption von Kationen, Anionen, dann müssen halt andere Eigenschaften, also da muss die Kohle auch ein bisschen oxidiert sein oder mikrobiell verändert. Und am besten natürlich auch mit in Kombination mit organischen Düngern oder organischen Stoffen. Also ich würde nie Kohle allein in den Boden einbringen.
Wenn man jetzt auf ein paar physikalische Parameter achtet, wie würden Sie die Kohle einstellen in Bezug auf ihre spezifischen innere Oberfläche und auf Porenverteilung, wenn man sie auf einen nährstoffarmen Boden einsetzen will?
Ja, da kommt es auch auf den Zweck drauf an. Also wenn ich eine Wasserspeicherung erreichen möchte, muss die Porengrößenverteilung anders sein, wie wenn ich irgendwelche Schadstoffe sorbieren möchte. Ja, also Porengrößenverteilung von im Mesoporenbereich ist für die Wasserspeicherung gut und im Mikroporenbereich ist es eher gut für Sorption von Schadstoffen zum Beispiel. Allerdings sollte die Kohle auch nicht eine zu große Oberfläche haben. Da haben wir Versuche gemacht, das ist dann eher schädlich für das Pflanzenwachstum. Also Aktivkohle in den Boden einbringen würde ich nicht machen.
Haben Sie in Ihren Versuchen Erfahrungen darüber sammeln können, ob sich die Nährstoffverteilung in der Frucht der Pflanze verändert bei Einsatz von Pflanzenkohlen im Boden?
Ja, generell ist es so, dass natürlich die Kohle an sich, wenn man jetzt mit reiner Kohle arbeitet, eigentlich für die Nährstoffe weniger beiträgt. Das Einzige, was man da beobachtet, ist, dass die Stickstoffaufnahme vermindert wird durch die Stickstoffimmobilisierung. Und ansonsten müsste man die Nährstoffe zugeben, um eben irgendwelche Effekte auf Nährstoffe zu erreichen.
Darf ich Sie vielleicht nach Ihrer persönlichen Geschichte fragen, wie Sie zur Biokohle gekommen sind, wann Sie zum ersten Mal damit in Berührung gekommen sind?
Ja, also da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe ja einen zweiten Bildungsweg gemacht hinter mir. Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht im medizinischen Bereich, medizinische Laborausbildung und habe dann, mein erster Job war in der Bodenkunde bei Professor Zech, meinem Mentor. Und das war das erste Mal, wo ich mit Therapeuten in Verbindung kam. Das heißt, ich habe dann Analysen gemacht und mich hat damals diese Erde schon fasziniert, weil sie einfach von den Parametern so haushoch anders, besser war wie Vergleichsböden und so. Bin dann aber für mein Studium nach Westdeutschland gegangen und habe dann Lebensmittelchemie studiert und hatte dann am Ende die Wahl zwischen einem Thema im Labor, wo ich irgendwelche Immunaffinitätschromatographie-Methoden Tierarzneimittel im Fleisch nachzuweisen und ich hatte das Angebot von Professor Zech in Amazonien Therapeuta zu untersuchen und da habe ich natürlich nicht lange überlegt und habe mich dafür entschieden. Das heißt, also auf Deutsch gesagt, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Es war reiner Zufall. Ja. Allerdings ist es so, das ist mir so gegangen und auch viele Leute, die ich betreut habe, die mit dem Thema gearbeitet haben, heißt, also man hat sich in das Thema verliebt und es lässt einen auch nicht mehr los. Das ist so faszinierend, wenn man eben weiß, man geht in die Tropen und dann hat man diese knallgelben oder knallroten Böden, die unfruchtbar sind, die hochgradig verbittert sind, kein Humus, keine Nährstoffe. Und dann kommt man an einen Flecken, wo eben diese tiefschwarze Therapeuta zu finden ist. Ja. Und auch Herr Zech, bei dem war es so, dass der durch Zufall zu dem Thema gekommen ist. Da war, glaube ich, ein Förster aus Oberfranken, der ihn zu diesem Thema gebracht hat, sozusagen. Also es war zu der Zeit, wo ich damit anfing, eigentlich relativ wenig verbreitet. Da gab es ja in den 66er Jahren, 19. Jahrhundert, von Vin Sombroek erst die Untersuchungen und es ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und dann habe ich eben in der Dissertation damit gearbeitet und dann war eine Tagung, zwei Tagungen von irgendwelchen Geografen und beim zweiten Mal war dann in Amazonien die BBC dabei und ich glaube, das war so die Initialzündung für das Thema. Das war dann im Fernsehen und dann sind die Leute aufgesprungen und ich glaube, den Hype hätten wir nicht um dieses Thema, wenn ich damals von der BBC diese Doku gewesen wäre, dann wäre das ein wissenschaftliches Thema wie viele andere, die einfach nett sind, aber die nicht so gehypt wurden. Und das finde ich eigentlich faszinierend an dem Thema. Und dass man eben damit, dass das zwar am Boden ist, aber dass es auch ein Konzept ist für nachhaltiges Nährstoffrecycling und dass man damit eben viele Probleme, die wir mit dem Ressourcenmanagement gerade haben, dass man die damit eigentlich lösen könnte, wenn wir intelligent genug wären, um diese Konzepte in die Praxis umzusetzen. Ja. Allerdings muss man sagen, dass die Politik und die gesetzlichen Rahmenbedingungen eher das Gegenteil erwarten lassen. Und das ist das, was mich nach 22 Jahren Therapeuta und Pflanzenkohleforschung ein bisschen deprimiert oder mein Enthusiasmus ein bisschen bremst, weil ich sage, okay, wir wissen, wie es ginge, aber wir sind zu dumm, um es dann umzusetzen.
Da würde ich gerne eine Frage anschließen. Was halten Sie von der Thematik Desert Storming, das heißt Wüstengegenden wieder fruchtbar machen, beziehungsweise können Sie hierbei auch negative Effekte sehen?
Ja gut, ich glaube, wir brauchen das natürlich, wenn wir irgendwann 10 Milliarden Menschen ernähren wollen. Allerdings gibt es ja jetzt auch schon Beispiele, wie zum Beispiel Biokartoffeln in ägyptischen Wüsten. Und da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist, weil ich natürlich viel zu viele primäre Ressourcen brauche, allen voran Wasser, um das vernünftig zu machen. Also ich denke, das ist eher keine gute Idee. Allerdings, wenn wir jetzt mal uns in Europa anschauen, diesen Sommer war es ja trocken. Ich glaube, wir täten eher gut daran, uns Gedanken zu machen, wie wir dann solche Trockenheiten in Europa überbrücken zukünftig, bevor wir jetzt irgendwo die Wüste, die Sahara oder sowas zu Äckern machen. Also das ist, glaube ich, eher nicht zielführend.
In Österreich wird ja die Biokohle in nächster Zukunft zugelassen für den Biolandbau. Und ich wollte Sie fragen, was Ihre Einschätzung ist, ob Sie denken, dass im Biolandbau oder im konventionellen Landbau die Biokohle ein größeres Potenzial hat.
Also ich glaube eher im konventionellen Landbau, weil im Biolandbau hat man sowieso Probleme mit der Stickstoffversorgung und die Biokohle ist ja bekanntlich sehr kohlenstoffreich und man hat da eher Probleme, dass man genügend Stickstoff in die Substrate reinkriegt. Also wenn dann Leute das schaffen, irgendwie die Kohle so mit Stickstoff anzureichern, biologisch zertifizierte Kohle mit biologisch zertifiziertem Stickstoff, dann denke ich, jawohl, aber ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Deswegen, wenn dann im landwirtschaftlichen Bereich, allerdings ist da das große Handicap der Preis. Das heißt also großflächig in der Landwirtschaft wird sich vermutlich meiner Prognose noch nicht durchsetzen, weil es einfach zu teuer ist. Es sei denn, wir kriegen jetzt Riesensummen für Kohlenstoffversenkung. Aber in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass ja genau der Weg in die andere Richtung geht. Das heißt, wir dürfen keinen Humus aufbauen, weil die Leute befürchten, dass zu viel Nitrat ausgewaschen wird. Kompost wird dann künftig verbrannt werden, Klärschlamm auch. Also ich denke, wie gesagt, politisch gesehen geht der Weg wahrscheinlich sogar in die falsche Richtung, obwohl es ökologisch aus ökologischen Gründen sehr sinnvoll wäre, dass man solche Techniken einsetzt. Also im Hinblick auf Klimawandel, weitere Freisetzung von CO2 und so weiter. Also da bin ich eher ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen.
Und wenn es jetzt eben um Forschungskommunikation geht, hätten Sie eine Empfehlung oder sehen Sie eine Vision, wie man das besser kommunizieren kann, die Ergebnisse oder was, diese Findings, eben wie man es gerade an die Politik vielleicht bringen kann oder eben an die Öffentlichkeit?
Ja, es gibt natürlich generell gibt's eine Diskrepanz zwischen dem, was die Wissenschaftler erarbeiten und dem, was dann irgendwo ankommt. Das heißt, also man bräuchte, glaube ich, künftig irgendwo Berufsfelder wie eben Wissenschaftskommunikation, weil die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen schwierig ist. Also das sind eben verschiedene Welten, die miteinander kommunizieren müssten. Aber ich glaube, dass das nicht das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist einfach, das ist interessensgetrieben. Also wir leben ja in der sogenannten postfaktischen Zeit. Das heißt, also inzwischen ignoriert man ja Fakten, die darauf hinweisen, dass wir den Klimawandel wirklich haben. Das ist zum Teil politisch verursacht, das ist zum Teil, was weiß ich, Ignoranz verursacht oder was auch immer. Oder eine generelle gesellschaftliche Entwicklung. Ja, also das ist auch ein Hauptargument dagegen, dass sich das durchsetzt und natürlich Interessen, also Lobbyarbeiten und so Geschichten, also das, ich glaube, dass das eher verhindert und da kann natürlich auch eine Wissenschaftskommunikation wenig anrichten. Also müssen Politiker müssen dann auch überzeugt sein, dass man jetzt diesen Wandel braucht und dass man geeignet die Tools dann einsetzen, um das voranzutreiben und das sehe ich eben nicht. Also sieht man bei den neuesten Verhandlungen zum CO2-Reduktion im Kraftverkehr und so weiter. Also wenn die Politiker meinen, naja, 40% bis 2030 wäre angemessen und dann kommt halt VW und sagt, ja, das kostet uns aber 100.000 Arbeitsplätze. Ich meine, wenn wir uns umschauen, Kohle, Atomkraft oder regenerative Energien, da haben alle immer geschrien, ja, das kostet Arbeitsplätze. Und das, im Endeffekt war es so, es hat Arbeitsplätze geschaffen. Und ich glaube, dass das in dem Bereich auch der Fall wäre, wenn wir nur konsequent genug das umsetzen würden. Aber das sehe ich eben leider nicht.
Dieses Interview wurde von Benjamin Hupfauf vom Management Center Innsbruck geführt. Auch er hat bei unserer Biokohletagung einen äußerst interessanten Vortrag gehalten mit dem Titel Was wäre, wenn Strom aus Holz 2 Cent pro Kilowattstunde kosten würde und dabei hochwertige Biokohle herstellt? Klingt spannend, oder? Das nächste Interview wurde von Günter Kraus geführt. Er hat Gerald Dunst interviewt, den Geschäftsführer der Firma Sonnenerde, der im Jahr 2012 die erste abfallrechtlich bewilligte Pflanzenkohleproduktionsanlage in Europa errichtet hat.
Also die erste Frage an Gerald Dunst. Du hast gesagt, deine Anlage wird allalong oder auf absehbare Zeit die einzige bewilligte Anlage in Österreich bleiben. Was ist denn das Problem bei dem Genehmigungsverfahren, also für so eine Pyrolyseanlage?
Ja, meine ist abfallrechtlich bewilligt worden und da ist im Jahr 2014 das Abfallwirtschaftsgesetz geändert worden. Das heißt, es sind jetzt auch für Kleinstanlagen nur mehr dann genehmigt, wenn auch eine Online-Messung installiert worden ist. Das heißt, ich muss online Halbstundenmittelwerte von allen Abgasparametern an die Behörde liefern. Und das ist einfach so aufwendig, dass solche kleinen Anlagen praktisch völlig unwirtschaftlich sind und damit wird es keine Zeit geben.
Aber wenn jetzt das Inputmaterial, also Feedstock, kein Abfall wäre, dann hättest du dieses beim Genehmigungsverfahren, würde das wegfallen. Jetzt wäre dann keine Genehmigung nach Abfallwirtschaftsrecht, oder?
Genau, dann ist es im Prinzip eine Pyrolyseanlage für Holz zum Beispiel und die ist nach der normalen Verbrennungsverordnung zu genehmigen, sowie eine Hackschnitzelheizung auch.
Und deine Getreidespelzen sind Abfall? Weil das ist eigentlich auch nicht für jemand, für einen Laien nicht wirklich klar, dass das auch schon ein Abfall ist, weil das ist ja eigentlich ein Ernteprodukt, würde ich jetzt mal sagen.
Diese Diskussion führe ich seit 20 Jahren mit dem Ministerium. Was ist Abfall? Und in dem Fall wurde es als Abfall definiert, weil es in der Mühle anfällt und der Zweck der Mühle ist, Mehl zu produzieren. Und bevor das Getreide zu Mehl verarbeiten kann, muss es schälen und damit sind diese Spelzen rein rechtlich Abfall. Also da kommt man nicht raus aus dem Abfallrecht.
Das heißt, eigentlich wäre die Lösung, dass man wirklich solche Dinge nicht als Abfall bezeichnet. Die Getreide, man, Klärschlamm ist was anderes für mich, aber Getreidespelzen würde ich zum Beispiel jetzt nicht als einen Abfall primär sehen. Also das wäre eigentlich die Lösung des Problems.
Damit könnte man viele Probleme lösen, nur gibt es einfach andere Kräfte, die einfach entgegenwirken. Die Diskussionen sind ja teilweise wirklich absurd gelaufen. Wir haben zum Beispiel gefragt, ist ein Apfelbaum im Garten, den man umschneidet, Abfall oder Brennstoff? Und die Antwort vom Ministerium ist eindeutig, das kommt auf die Intention drauf an, mit der der Apfelbaum umgeschnitten worden ist. Wenn er gefällt wird, weil er Schatten macht, ist er rechtlich Abfall und darf nur mehr in einer bewilligten Abfallverbrennungsanlage verheizt werden. Wenn ich ihn deswegen umschneide, weil ich Brennstoff gewinnen möchte, ist es ein Produkt. Also die Grenzen sind manchmal wirklich für einen Laien absurd, aber es steht einfach die Intention und damit ist es rechtlich eindeutig als Abfall definiert.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du machst generell nur noch Pflanzenkohle aus Getreidespelzen und hast uns beim Vortrag erzählt, du hast für jedes Tier, ob es jetzt eine Katze, ein Hund, Pferd ist, braucht sozusagen ihr spezielle Kohle. Wie produzierst du da du hast nur ein Ausgangsprodukt, produzierst du sozusagen nur eine Kohle, änderst du an den Parametern während der Pyrolyse nichts, hinterher kannst du noch aktivieren oder irgendwie behandeln, aber wie machst du jetzt da diese verschiedenen Kohlen für die verschiedenen Tiere?
Also wir selbst produzieren immer aus dem gleichen Rohstoff, das sind bei uns die Getreidespelzen, hier spielen wir aber mit der Temperatur, das können wir verändern, den Parameter, und haben damit zwei verschiedene Kohlen aus demselben Rohstoff. Und die Kohlen aus dem Rohstoff Holz werden bei uns zugekauft. Und da haben wir unsere Partner, wo wir genau wissen, unter welchen Parametern diese Kohle hergestellt worden ist, aus reinen, sauberen Waldhackgut. Und damit haben wir sehr viele Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Kohlen.
Es soll die Biokohle ja jetzt im Biolandbau zugelassen werden, munkelt man. Würdest du denken, dass das Interesse der Biobauern größer ist an der Biokohle als bei den konventionellen Bauern? Ist das so auch der Eindruck?
Also bei uns sind 9 von 10 Anfragen von Biobauern. Wirklich 9 von 10. Das heißt, wir können momentan eigentlich nur 10% des Potenzials vermarkten, weil es noch nicht im Biolandbau zertifiziert worden ist. Ist eine völlig absurde Geschichte, weil es einfach diese EU-Positivliste gibt und Pflanzenkohle damals noch nicht bekannt war. Und jetzt da was Neues draufzubringen, ist eben schwierig. Aber es sind die ersten Pflanzenkohlen in Deutschland Fibel gelistet worden. Und damit ist es nur mehr Frage von kurzer Zeit, bis generell Pflanzenkohlen erlaubt sind im Biolandbau.
Aber es müsste jede Kohle sozusagen extra zertifiziert werden. Das heißt, du müsstest wirklich von chargenweise oder was nicht, einmal oder zweimal im Jahr deine Kohle wirklich untersuchen lassen, damit du auf diese Positivliste kommst. Oder? Und jemand, der zu Hause einen Contiki-Ofen hätte, ein Biobauer, müsste die strengstenfalls auch zertifizieren lassen.
Ja, das ist ganz was anderes. Also wenn der Biobauer selbst Kohle herstellt, braucht er überhaupt keine Untersuchung. Er darf sogar seine eigene Vergaserkohle verwenden, wenn tausende Milligramm BHKs drauf sind, weil das im eigenen Betriebskreislauf entstanden ist und dafür keine Untersuchungen notwendig sind. Es beginnt erst die Untersuchungspflicht, wenn man zu vermarkten beginnt. Also wenn ein Unternehmer Kohle produziert, dann ist Untersuchungspflicht. Und wäre mir liebend recht, wenn ich im Jahr 3, 4 Untersuchungen machen müsste. Hauptsächlich, es kommt endlich im Biolandbau rein, weil dort macht es wirklich Sinn.
In den bereits gehörten Interviews wurde auch über gesetzliche Rahmenbedingungen gesprochen und auch, dass es in Österreich bald zu einer Zulassung von Pflanzenkohle im Biolandbau kommen wird. Diese Zulassung hat dann kurz nach unserem Biochar Day stattgefunden. Deshalb habe ich Gerhard Soja auch zu diesem Thema befragt. Gerhard, welche Vorteile ergeben sich jetzt konkret für biologisch wirtschaftende Betriebe?
Durch diesen neuen Erlass des Ministeriums haben die Biobetriebe es leichter, die Pflanzenkohle, sei es direkt als Bodenzuschlagsstoff oder als Kompostzuschlagsstoff zu verwenden und auf die Art und Weise dann in den Boden für landwirtschaftliche Zwecke einzubringen. Wir haben in Österreich da schon den Vorteil, dass wir eine Norm dafür schon entwickelt hatten, die ÖNORM S2211, in denen die Grenzwerte für Schadstoffbelastungen von Pflanzenkohle so festgelegt worden sind, dass jeder, der diese Kohle verwendet, sicher sein kann, dass keine höheren Schadstoffgehalte als durch Kompost, der im Biolandbau zugelassen worden ist, eben in den Boden gebracht werden. Dadurch können also die Landwirte, die mit Pflanzenkohle arbeiten in ihrem Biobetrieb, von den Vorteilen der Kohle im Boden, sprich also Verbesserung von Wasserhaltefähigkeit, besserer Nährstoffrückhalt, Auflockerung des Bodens, pH-Anhebung von sauren Böden zum Beispiel eben profitieren. Wenn ein Biobetrieb seinen Treibhausgasfußabdruck berechnen möchte, kann er die Pflanzenkohle als Negative Emission Technology einberechnen. Das heißt, er hat also damit die Menge Kohlenstoff, die in der Pflanzenkohle langfristig gebunden ist. Und die Pflanzenkohle besteht ja aus 70-80% reinen Kohlenstoff. Wenn er das eben in CO2-Äquivalente umrechnet, dann kann er das anderen Emissionen gegenrechnen.
Das nächste Interview wurde mit Gabriel Siegmund geführt. Er arbeitet an der Technischen Universität München und einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt in der Verwendung und Charakterisierung von Biokohle in der Altlastensanierung. Auch Gabriel Siegmund hat an unserem Biochar Day einen sehr spannenden Vortrag gehalten. Meine liebe Kollegin Anna hat ihm dann zu späterer Stunde, während wir schon den Contiki Biokohleofen angefeuert haben, noch ein paar Fragen für unseren Podcast gestellt.
Gabriel, wie bist du zum Thema Biokohle gekommen?
Ja, ich komme ursprünglich aus der Sanierungspraxis. Und da gibt es ja immer wieder die Probleme, dass man Hotspots, also hochkontaminierte Standorte, ausgräbt und dass die umliegenden Flächen meistens irgendwie verschmutzt bleiben, aber es zu teuer ist, die zu behandeln. Und da bietet sich natürlich eine nachhaltige, kohlennegative Technologie wie die Biokohle an. Und diesbezüglich habe ich dann auch dissertiert und die letzten Jahre geforscht.
Und arbeitest du jetzt weiter im Bereich der organischen Schadstoffe?
Kann man so sagen, muss man nicht. Ich arbeite daran, wie Biokohle und kleine Biokohlepartikel mit verschiedenen organischen Stoffen wechselwirken. Das sind organische Schadstoffe, können aber auch andere organische Stoffe sein, wie zum Beispiel sogenannte Natural Organic Matter, das ist quasi das Substrat ist, auf dem Bakterien und alles andere wachsen. Also quasi das Essen der Bakterien in Ökosystemen kann auch durch die Biokohle verändert werden und auch das würde ich mir gerne in Zukunft mehr anschauen.
Und gibt es da schon Hinweise, in welcher Form die Biokohle die mikrobielle Zusammensetzung oder ich weiß nicht, die mikrobiellen Vorlieben verändert?
Also was wir wissen, ist, dass Biokohle sehr wahrscheinlich die Zusammensetzung dieser Natural Organic Matter verändert, weil es bestimmte Bestandteile davon stärker sorbiert als andere. Und durch diese veränderte Verfügbarkeit der Nährstoffe wird sich vermutlich auch die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern. Wie genau das passiert und was genau die zugrunde liegenden Mechanismen und Veränderungen sind, ist aber bislang noch nicht besonders viel erforscht.
Was denkst du, wo siehst du das Potenzial von Biokohle? Würdest du sagen, das ist im Landbau in Österreich durchaus etwas, was man verwenden kann oder würdest du es eher in einem anderen Bereich sehen?
Ich glaube, Biokohle ist immer dann
vielversprechend und sinnvoll, wo sie verschiedene Vorteile zusammenbringen kann. Das heißt, wenn wir an Stoffkreisläufe denken und jetzt beispielsweise, um nochmal zurück auf die Sanierung zu kommen, wenn wir daran denken, dass wir Flächen haben, wo mal Altlasten waren, wo noch Restkontamination ist, dann können wir durch die Biokohle Kohlenstoff binden, wir können die Bodenqualität erhöhen, wir können vielleicht auch die Begrünung von der Fläche verbessern und gleichzeitig noch Schadstoffe binden. In so einem Kontext kann Biokohle Sinn machen. Genauso ist es auch in der Landwirtschaft. Biokohle macht dann in der Landwirtschaft Sinn, wenn wir einen eher nährstoffarmen Boden haben, der nicht viel Wasser halten kann, wo wir dann quasi auch wieder die Kohlenstoffsenke, die Wasserhaltekapazität, eventuell auch den Boden pH und die Nährstoffrückhaltekapazität des Bodens verbessern können. Wenn wir nur eines von diesen verschiedenen Problemen behandeln, gibt es meistens billigere und einfachere Lösungen. Biokohle ist da stark, wo sie verschiedene Sachen zusammenbringt.
Und wenn wir jetzt über Wissenschaftskommunikation sprechen, also ich habe so den Eindruck gehabt bei den Märkten, die wir eben gehabt haben und über Biokohle aufgeklärt haben, da war eben oft so ein bisschen ein vereinfachtes Verständnis von Biokohle da und oft wurde das so als einfache Lösung gegen den Klimawandel oder eben zum Bodenaufbau oder zur Bodenverbesserung eben gesehen. Und was würdest du sagen, wie kann man das irgendwie, wie kann man da besser kommunizieren, wie komplex eigentlich dieses System ist?
Ich finde ja immer dieses Bild vom Rädchen in der großen Maschine ganz nett. Ich glaube, der Einsatz und die Verwendung von Biokohle kann ein Rädchen in einer großen Maschine sein, die versucht, die Folgen des Klimawandels abzudämpfen und irgendwo zu senken. Biokohle ist sicher keine alleinstehende Technologie, die das alles lösen wird und kann auch nicht sinnvoll sein, vor allem dann, wenn die Rohstoffe, aus denen sie gewonnen wird, nicht nachhaltig angebaut werden, wenn die Stoffkreisläufe nicht geschlossen sind, wenn lange Transportwege involviert sind. Das heißt, man muss sich immer das Gesamtsystem anschauen und ich glaube, dieses Bild vom kleinen Rädchen in der großen Maschine ist eins, das sehr oft hilfreich ist, weil die Leute dann verstehen, dass es da auch noch ganz viele andere Rädchen gibt.
Welche Nachteile gibt es, wenn man Biokohle in der Sanierung einsetzt?
Also wenn man von der Sanierung von organischen Schadstoffen spricht, ist es natürlich so, dass auch der Abbau von diesen Stoffen erwünscht ist. Und wenn ich jetzt Biokohle einsetze und die Schadstoffe damit immobilisiere und sie dadurch nicht mehr bioverfügbar mache, werden die natürlich auch weniger abgebaut. Das heißt, man muss es abwägen, wie groß ist das Risiko, dass diese Schadstoffe mobil sind und ein Problem werden können, dass man quasi darauf verzichtet, den Abbau zu beschleunigen und wie gut sind sie abbaubar.
Und wenn man jetzt aber Biokohle zur Bodensanierung organischer Schadstoffe eben auch einsetzt, wieso ist das dann ein Problem, wenn PRKs, also organische Schadstoffe, in der Biokohle selbst enthalten sind?
Ja, Biokohle ist ja nicht gleich Biokohle. Die Qualität der Biokohle hängt natürlich sehr stark von den Ausgangsmaterialien und den Prozessparametern zusammen. Und der Gehalt der PRKs in der ursprünglichen Kohle ist ein Indiz dafür, wie gut dieser Prozess ist. Und wenn die Kohle schlecht gemacht ist, dann sind diese PRKs auch nicht gut gebunden. Wenn die Kohle, so wie sie zum Beispiel vom European Biochar Certificate vorgeschrieben, unter bestimmten Qualitätskriterien produziert wurde, dann hat die eine sehr hohe Sorptionskapazität und diese PRKs, die man in diesen Kohlen misst, sind praktisch nicht verfügbar und nicht desorbierbar.
Das war unser erster Biochar-Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter biocharnettoyou.wordpress.com oder schreiben Sie uns unter biocharnettoyou@gmail.com. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Biocharnettoyou2-Teams und bedanke mich fürs Zuhören.